Moin, Internet. Ihr hört Folge 199 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir heute im digitalen Gemeinschaftsraum Wiebke Weigel. Hallo Wiebke.
Moin.
Du hast es ja schon angedeutet im Vorgespräch. Wir machen hier tatsächlich derzeit euch Konkurrenz, was die Temperaturen angeht. Allerdings ist natürlich Deutschland kein Klimaanlagenland, aber immerhin waren wir so richtig klug und haben uns einfach nicht den heißesten Tag bislang des Jahres, zumindest in Hamburg, ausgesucht, sondern den zweitheißesten Tag. Heute hat es nur so 32 bis 34 Grad, gestern waren 38 Grad, deswegen, ja, also richtig smart haben wir das gemacht, ne? Aber natürlich delivern wir trotzdem, wie immer, wie gewohnt. Und ich habe es ja schon gemerkt, es ist Folge 199, deswegen nochmal ganz kurz Hausmeisterei vorne dran. Der hat uns überlegt, für Folge 200, wo dann Christina wieder gastieren wird, da wollen wir ein bisschen Feedback von euch sammeln. Und zwar geht es im Endeffekt darum, welche Spiele ihr so, also ihr Hörenden da draußen, ihr Sehenden da draußen, durch Lost Levels entdeckt habt.
Oh.
Mehr oder weniger. Also welches Spiel verbindet ihr mit Lost Levels? Wann seid ihr dazugestoßen? Alles, was irgendwie in die Richtung geht, nehmen wir sehr gerne. Entweder als Sprachnachricht, dass wir es direkt reinschneiden können in den Podcast selber. Und zwar auf Discord, da kann man nämlich auch Sprachnachrichten verschicken, ganz einfach tatsächlich, im Feedback-Kanal. Oder ihr schreibt uns einen kleinen Text dazu, wo ihr mögt, als Kommentar auf YouTube zum Beispiel oder auch im Discord eben oder als Kommentar unter die Folgen. Das geht nämlich auch auf lostlevels.de. Wenn ihr auf die Folge klickt, könnt ihr auch die Folgen kommentieren, wenn ihr das möchtet. Genau. Und ja, natürlich ganz transparent kommuniziert, wenn sich nur zwei Personen da melden. Da machen wir wahrscheinlich kein eigenes Segment draus. Wir wollen ja transparent sein, weil dann wird es ein bisschen traurig. Aber ich würde sagen, so die magische Grenze sind so vier Leute. Wenn sich vier Leute melden mit Anekdoten zu Lost Levels, zu 200 Folgen, dann ja, werden die aufgenommen in einem kleinen Segment. Und genau, deswegen wollen wir auf jeden Fall aber auch aufrufen, falls ihr Bock habt, euch uns mitzuteilen, was ihr so mit dem Podcast verbindet, dann tut das sehr gern. Wie gesagt, entweder im Discord, den Link gibt's auf lostlevels.de oben rechts oder in den Shownotes oder zum Beispiel auf YouTube. So, Hausmeisterei erledigt. Und genau, Haken dran. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach rein, bevor uns die Gehirne gegrillt werden, jagen wir ein bisschen durch die Spiele heute. Und zwar fange ich einfach mal an. Und zwar mit dem Spiel What's the Password? Und das ist ein Puzzlespiel von Trampoline Tales. Das ist ein Solo-Entwickler, der schon einige Sachen auf itch.io veröffentlicht hat. Das sind meistens so kleinere Spiele, so Visual Novels, auch so Puzzlespiele. Und genau, ich bin darüber gestoßen. Ich weiß nicht genau, es war in irgendeinem Thread bei Blue Sky, glaube ich. Es kann sein, dass zum Beispiel itch.io irgendwas repostet. Das machen ja ganz gerne der Account da, dass er Spiele von kleineren Devs repostet, sag ich jetzt mal. Und da bin ich drauf gestoßen und ich fand die Idee einfach so cool, weil es sind, also eigentlich, du musst nur ein vierstelliges Passwort raten. So.
Nur.
Genau, so. Und es gibt 120 Rätsel insgesamt, also 120 Passwörter, die du raten musst. Im Hintergrund läuft die ganze Zeit so Smooth Jazz, das ist auch sehr geil, das passt perfekt so zur Rätselmood. Ne? Und angeblich soll man ungefähr 2 Stunden brauchen für dieses Spiel. Ich bin jetzt gerade in Stunde 3,5, bin halb durch. So.
Ja.
An dieser Stelle auch danke an Menes123 auf YouTube, denn es ist der einzige Mensch, den ich gefunden habe, der einen kompletten Guide gemacht hat für dieses Spiel, wo man auch mal dann gucken kann, wenn man feststeckt. Aber es geht auch tatsächlich, was ich auch ganz cool finde, man kann auch einzelne Rätsel skippen und kommt dann zum nächsten. Und es gibt für besonders schwierige Rätsel gibt es auch so Hint-Systeme. Also, dass du halt sagst, okay, dass er dich sozusagen ein bisschen so suggestiv fragt. Also der Hint ist meistens nur so eine Frage nach dem Motto, ja, womit könnte man denn das und das in Verbindung bringen, so ungefähr. Ne? Also einfach so ein bisschen zum Selbstlernen anregen, sage ich mal, zum Selbstlösen. Und
ich mag
also am Anfang,
wie positiv du das siehst, weil meine Reaktion war, wie dumm bist du denn? Warum verstehst du das denn nicht? So passiv-aggressiv hätte ich das eher verstanden, aber okay.
Ja, aber dafür im Gegenzug, wenn man es dann verstanden hat, das sind oft auch so, also ich hatte wirklich so, was ich selten habe in Spielen, ich hatte wirklich so manche Momente, wo ich laut gesagt habe, so, oh, okay, krass, ich habe es gecheckt, so, cool, so, ne, wenn man dann so diese Erkenntnis hat. Und also natürlich fängt es relativ simpel an. Also das erste richtige Rätsel sind im Endeffekt 4 Zeilen und da steht dann eine 4-stellige Zahlenkombination. So, also die jeweiligen Zahlen ändern sich immer, also es ist quasi nicht linear in dem Sinn. Das sind immer dieselben Arten von Rätseln, dieselbe Rätseltyp in jeder Stufe, sage ich mal, aber die Zahlen ändern sich halt, ne? So, deswegen kann man natürlich, wenn jemand einen Walkthrough macht, kann man halt nur das System verstehen, aber nicht sozusagen die Lösung direkt sehen. Da muss man immer noch so ein bisschen mitarbeiten, was das angeht. Genau, und das erste ist, wie gesagt, da steht dann, bei mir stand dann 6814. Und dann gibt es halt einen auf deinem Numpad, ist ja unten links dann so ein virtuelles Numpad, kannst du aber einfach auf dem, also kannst du mit der Maus eingeben, aber auch mit dem Zahlen-Numpad auf deiner Tastatur. Dann gibt es ein 6814, Rätsel gelöst. So, dann eins der nächsten ist eben so, da gibt es dann so eine Leerstelle, zum Beispiel 3 Leerstelle. 5, 6, 7 Leerstelle und dann nochmal 2 Leerstellen sind, das in den Leerstellen ist, sind dann eben die Zahlen, die du eingeben musst. So, sowas. Mhm. Es gibt aber auch richtig, richtig coole Rätsel, die total in die Ecke gedacht sind. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Wiebke, du und ihr da draußen euch mit so Black Metal Band Logos auskennt. Das ist ja oft so ein, da gibt's ja auch so Memes dazu, ne? Dass es quasi sehr schwer leserlich sind, diese Dinger. Mhm. So, und da gibt es zum Beispiel auch ein Rätsel, wo du eben in so einem Black-Metal-Logo halt Zahlen rauslesen musst. Es ist ein bisschen, also es ist nicht ganz so krass wie bei den heftigsten Bands, sag ich mal, also, aber du kannst es schon erkennen, du musst ein bisschen drauf gucken. So, ne? Dann gibt es zum Beispiel sowas wie, du siehst so ein Touchpad und du siehst Fingerabdrücke drauf. So, und von den Fingerabdrücken musst du quasi ableiten, welche Zahlen gedrückt wurden. So, oder du musst zum Beispiel die Ecken von geometrischen Formen zählen. Du musst zählen, oder du musst eine Route aus dem Labyrinth finden und auf der richtigen Route sind quasi so 4 Zahlen hinterlegt und du fährst quasi diese Route ab und dann kommst du an diesen Zahlen vorbei und dadurch kommst du eben auf den Code. So. Oder zum Beispiel, es gibt auch so eine Art Minesweeper, wo du halt dann irgendwie angeben musst oder gucken musst, dass du die Felder markierst, je nachdem wie viele Minen drumherum sind, so, und daraus ergeben sich dann eben so Zahlen. Es gibt so eine Art Sudoku, es gibt sowas wie, dass einfach angezeigt wird, wenn du einen Code eingibst, so und so viel korrekte Zahlen und so viel in einer korrekten Position, so, dass du halt so ein bisschen da so rumprobieren musst und rätseln kannst. Und das finde ich halt richtig cool, dass es halt so viel Einfallsreichtum da reingeflossen ist in diese einzelnen. Ist das einzelne Rätseldesign. Also es ist halt wirklich so, was halt auch in den Steam-Kommentaren, Steam-Rezensionen zum Beispiel erwähnt wurde, was ein bisschen kritisch ist manchmal, ist, dass es halt wirklich die, also auf der Oberfläche, die Rätselschwierigkeitsgrade so sehr so sinuskurvenmäßig sind. Also manchmal hast du wirklich so 3 Rätsel hintereinander, wo du denkst, okay, das hast du innerhalb von 2 Sekunden gelöst und dann sitzt du an einem Rätsel so 5 Minuten oder noch länger. So. Und ich finde es aber eigentlich ganz cool, dass das so gemacht ist, weil du dann so ein bisschen auch so ein, du hast dann auch so ein, naja, wie sagt man, so einen mentalen Anstrengungsflow, so ein Auf und Ab, so ein Ebb and Flow einfach. Wenn du da sagst, okay, ich habe halt irgendwie jetzt 2 Rätsel, die ich einfach super easy lösen konnte, für das gute, also für das Erfolgsgefühl, ne, dass du halt motiviert bist, weiterzumachen, dann hast du halt ein Rätsel, wo du wirklich dran knabbern musst und dann hast du es gelöst und dann hast du aber das nächste wieder, wo du ein bisschen leichter, also was ein bisschen leichter einfach ist. So. Und genau, deswegen fand ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, Shoutout an Menace123 auf YouTube. da hat natürlich auch, es hat auch viel geholfen an manchen Stellen. Und ja, also ich finde, das Konzept ist halt super, super simpel. So, das UI ist auch super, super simpel. Es ist halt einfach nur schwarzer Grund und weiße Schrift drauf. So, du hast halt, wie gesagt, als Eingabe-Tools hast du dieses virtuelle Numpad, du hast halt dein eigenes Numpad und das war es eigentlich so. Ne? Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, genau richtig für so zwischendurch. Ich bin sowieso immer größerer Fan geworden in den letzten Jahren von so kleinen Browser-Rätseln. Gibt es auch im Lost Levels Discord, ne? Da gibt es auch so diverse Threads, zum Beispiel Raten, wo irgendwie, also 10 Runden, 10 Gegenstände raten, wo sie herkommen und aus welcher Zeit, so archäologische Gegenstände, ein Passwort raten, wie viele Steam-Rätsel ein Spiel hat, so diese kleinen Mini-Rätsel, die man irgendwie am Tag so 3, 4 davon macht, einfach so ein bisschen als Brain-Teaser und das ist halt nochmal so eine größere Version einfach davon. So, und es ist echt erstaunlich, finde ich, wie viel man in 4-stellige numerische Passwörter reinstecken kann, was man daraus machen kann, so als Rätsel. Also finde ich ein super smartes Konzept, super cool und ja, also ich denke, ich werde es zu Ende spielen. Ich meine, ich bin jetzt halt durch. Ich hoffe, ich werde nicht noch weitere 3,5 Stunden brauchen dafür, weil Wobei, ist ja auch egal. Ne? Wenn man halt 5 Minuten für den Rest braucht, dann löst man das und dann kann man wieder was anderes spielen. So, man braucht ja quasi keine, man muss sich ja keine Sachen dabei merken oder so. Es ist ja immer was Neues. Jedes Rätsel ist eine neue Herausforderung. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut. In diesen Temperaturen ein bisschen schwieriger, das Gehirn zum Arbeiten zu bringen, sage ich mal, aber hat trotzdem teilweise funktioniert.
Ja, okay, fair.
Aber du meinst, du hattest jetzt auch, hattest du dir irgendwie ein Video angeguckt oder hattest du auch tatsächlich gespielt?
Ich habe das nicht gespielt, aber ich hab mir ein Video angesehen gehabt und hatte kurz überlegt, so, wäre wahrscheinlich ganz cool und habe dann festgestellt, ich habe dafür aktuell nicht die Ruhe. Also diese, dass du das bei der Hitze gerade spielst, finde ich beeindruckend. Meine Motivation für sowas ist aktuell so.
Alles für den Podcast, alles für den Club. Ich sag's ja.
Ich habe aber gerade gesehen, die haben ja auch noch einige, also die Spiele davor. Ich meine, das mit den Maze huckt mich jetzt nicht so, aber ich bin ja ein großer Fan von so Augenzwinker-Spielen. Und eins von denen ist ja hier Luck Be a Landlord, wo die Beschreibung einfach ist: Earn rent money and defeat capitalism.
Ja.
Und es gibt eine Demo. Ach ja, das ist sowieso heute das Team aller Sachen, die ich habe. Ich bin ein großer Fan von Demos geworden. Von daher.
Demos sind super.
So.
Das stimmt. Bye. Witzigerweise, das Spiel heißt auf Deutsch, Luck Be a Landlord heißt auf Deutsch Mieter Fortuna. Das ist mal spannend, dass da so eine wirklich ganz andere Übersetzung fürs Deutsche benutzt wurde. Spannend.
Ja.
Aber ja, genau.
Übersetzung.
Trampoline Tales.
Hast du das nicht beim letzten Podcast erwähnt, dass Thief im Deutschen anders hieß?
Genau, The Dark Project, ja. Also ich glaube, offiziell war es nur der Untertitel, der an. Also es hieß halt Thief, Doppelpunkt, The Dark Project. Und genau. Das finde ich sowieso immer so absurd, ne? Dass irgendwie so, wenn Spiele oder wenn alle Arten von Medien in Deutschland erscheinen oder auf deutscher Sprache und die dann einen anderen englischen Titel bekommen, das ist so, why? Ne?
Ja.
Also, naja, muss man nicht verstehen, glaube ich. Wenn jemand weiß, woran das liegt, ab in Discord und teilt es uns mit.
Das ist bestimmt wieder irgendwas mit Marketability, da bin ich raus. Das müsst ihr doch hier alle immer besser wissen als ich.
Genau.
Ich habe What's the Password auf meine Liste gepackt für wenn weniger Hitze, weniger Stress.
Ja, da wohnt es gut. Aber passend dazu, weil du meintest, gerade nicht so die Kapazitäten dafür bei dir, bei deinen anderen Spielen, bei deinen Spielen, die du mitgebracht hast, welches ist denn das Spiel, wo du sagst, das ist auch in höchster Hitze völlig gut spielbar?
Inquilinati. Absoluter Zufall, dass ich das gefunden habe. Ich werde ganz kurz einfach die Shoutouts rauskriegen, bevor ich sie vergesse. Weil ich nämlich eigentlich mir wirklich vorgenommen hatte, mal wieder feinbrav neue Spiele mitzubringen, weil ich, weiß ich nicht. Wie ist das gerade so schön gesagt? Alles für den Podcast, alles für den Club. und hatte mir zwei so rausgesucht, die von den Vibes unglaublich perfekt für mich sind, weil eins ist niedlich, eins ist so spooky Vibes, Possum Resort, wo man im Endeffekt, wenn ich das als Einliner-Pitch machen sollte, wäre es Stardew Valley, aber als Hotel für Tiere, niedliche Tiere. Mhm. Also fand ich großartig. War genau mein Ding. Ist zu viel Arbeit gerade. Viel zu viel Management.
Verstehe.
Gleicher Vibe. Moonlight Peaks, Possum Resort kam jetzt, glaube ich, gerade vor der Woche raus. Also in einer Woche wie jetzt, also so am 22. Juni. Und Moonlight Peaks kommt jetzt am 4. Juli raus. Wie gesagt, ich war super stolz auf mich, super aktuell. Moonlight Peaks ist im Endeffekt auch, kann man genauso beschreiben, Stardew Valley, aber mit Werwölfen, Meerjungfrauen, alles Mögliche, mehr so in so einer okkulten Stadt gebaut.
Mhm.
Auch total cool. Gibt's eine Demo von aktuell, hatte ich reingeguckt, finde ich super. Viel zu viel Arbeit gerade.
Mhm.
Und dann habe ich halt so geschaut, worauf habe ich denn Bock? Und bin Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, übers Humble Bundle oder über dann einfach so andere Vorschläge, weil Steam irgendwann Mitleid mit mir hatte, dass ich vor mich hingescrollt habe durch die Sachen und kam zu Inculinati. Und Inculinati ist ein rundenbasiertes Spiel in so Mittelalter Illustrationsoptik.
Mhm.
Ich finde ja auch diese YouTube-Videos immer so toll, wenn irgendjemand moderne Lieder hier so auf, wie heißt die eine, die hat doch den das Wortspiel auf Hildegard von Bingen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt bei YouTube. Die macht auch mal so Lieder, finde ich super, macht mich unglaublich glücklich, frag mich nicht wieso, es huckt mich jedes Mal. Also musste ich natürlich sofort dieses Spiel spielen und hatte wirklich nicht so viele Erwartungen. Und das ist aber genau die Menge von Energie, die ich aktuell habe. Und es ist unfassbar cool vom Vibe. Und trotzdem muss ich zumindest 2-3 Sekunden drüber nachdenken, was ich tue.
Mhm.
Zwar hat man du bist einer der Maler quasi, hast also deinen eigenen Avatar auch auf der Seite. Du musst immer gegen eine andere Person spielen. Du kannst das entweder in einer Story machen oder tatsächlich auch gegen andere Leute. Ich habe im Moment keine Lust mehr von irgendwelchen anderen Leuten, die wahrscheinlich besser klimatisiert sind, zeigen zu lassen, wie wenig mein Gehirn gerade funktioniert. Deswegen mache ich die Story quasi. Und man kann dann so seine Armee auswählen und die sind alle so in diesem Stil von: Was sind die weirdesten Zeichnungen in so Mittelalterbüchern? Da findest du ja allen möglichen Kram. Also ich habe in meiner Lieblingsarmee, da sind Hasen, da trägt zum Beispiel ein Hase einen kleinen Hund durch die Gegend.
Mhm.
Und wenn der Hase keine Energie mehr hat, isst er den kleinen hässlichen Hund und kann dann weiterkämpfen. Total random. Ich weiß wirklich nicht. Also frag mich nicht. Die haben gesagt, wie weird wollen wir es machen? Ja. Und man hat dann quasi Tintenkleckse, die man sammeln kann zwischendurch, aber auch über die Runden mitnehmen kann. Und mit jedem Tintenklecks ist deine Währung, um dir kleine Kämpfer zu zeichnen.
Mhm.
Und wie gesagt, ich zum Beispiel mache viel mit der Hasenarmee, also habe ich lauter kleine niedliche Hasen, die dann zum Beispiel einen Speer haben oder Pfeil und Bogen oder Bomben schmeißen, weil natürlich schmeißen sie Bomben. Und danach ist es halt wirklich typisches Rundenbasiert. Und man kann nur so viele Schritte gehen mit jedem einzelnen seiner Spieler. Und die haben halt ihre festen Attacken, die sie so und so weit machen können. Und am Anfang der Runde sagt er dir immer, wie viele Runden innerhalb des Ganzen du hast. Weil sobald die Runden abgelaufen sind, kommt die Apokalypse und das Buch fängt an zu brennen. So.
Mhm.
Und da ist dann im Endeffekt versuchen, den anderen entweder ins Feuer zu schubsen oder selber dich zu verbrennen. Ich hab die ganze Zeit mich gefragt, warum macht mir das eigentlich so viel Spaß?
Mhm.
Weil es wirklich nicht so, das ist jetzt kein Spiel, wo ich gesagt hätte, boah, die haben die Welt neu erfunden. Oh mein Gott, das hat auch keine Story. Es ist wirklich einfach nur, es ist auch nicht anspruchsvoll vom Kämpfen. Aber es ist halt alles innerhalb des Vibes, für den sie sich da entschieden haben, so schlüssig.
Mhm.
Und es ist so eingängig, dass ich da, ich glaube, 2 Stunden reingebuttert habe, bevor ich es überhaupt gemerkt habe. Und sowas finde ich dann, das ist dann so die Art von Spiel, wo ich mir denke, ja, das kann man empfehlen. So, wenn mit Vibe und mit der Mechanik es schaffst, dass ich 2 Stunden verpasse, läuft. Das ist dann ein gutes Spiel. Natürlich sind auch noch so ein paar andere Sachen, wo man so merkt, die hatten schon echt viel Spaß, als sie dieses Spiel gemacht haben. Dein Lehrmeister am Anfang ist 100 pro ein Yoda-Mönch.
Mhm.
Also, ich meine, halt auf komisch mittelalterlich gezeichnet, aber er ist grün und hat komische Ohren. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Yoda. Und der kämpft zum Beispiel mit komischen kleinen Sumpfmonstern, die im Endeffekt die ganze Zeit Blähungen haben. Und wenn du sie zerstörst, explodieren sie. Wo ich mir so dachte, ja, okay, das ist auch schon wieder so der Humor. Da weiß ich, wo es herkommt, das läuft. Und wenn jemand aktuell wirklich einfach nur ein Spiel haben möchte, das so genau diesen Vibe einfach trifft,
mhm,
von diesen YouTube-Videos oder einfach so ein kleines bisschen weird und rundenbasiert, sodass es auch wirklich kein Stress ist, weil man kann ja drüber nachdenken, dann ist das wirklich gut. Ein Kulinati. Mhm.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich habe es tatsächlich auch, ich habe es, glaube ich, damals zum Release gespielt, ne? Und dann irgendwie aber auch länger nicht mehr angefasst. Und da gab es ja jetzt ein neues, also
ja,
das Inculinati Ludologic Universe so ungefähr. Yes. Ne? Es gab ja von den Entwicklern ein neues Spiel jetzt, wo du halt einfach so selber dann auch diese Bücher ausmalst, sage ich mal.
Ich habe das gesehen, die haben unglaublich, also die haben wirklich viel jetzt.
Ja, ja, voll. Und genau, für Kollege Dom von OK Cool war das so ein bisschen fast ein heimlicher Goti-Kandidat. Ich glaube, Christina hat sich auch darauf, das auch schon mal irgendwie die Demo vorgestellt oder zumindest vielleicht so Vorfreude gehabt für 2026. Genau, ja, also es scheint gut genug gelaufen zu sein für das Team, also in Inculinati, dass sie sich jetzt in diesem Universum weiter bewegen können. Das ist natürlich auf jeden Fall immer cool, wenn man so eine quirky Idee hat, die es dann irgendwie durchsetzt oder wo irgendwie genug Leute Interesse dran haben, dass man das dann irgendwie weiterführen kann. Genau, und ich fand es tatsächlich auch ganz, ganz cool, ja.
Jetzt weiß ich auch, warum er mir das vorgeschlagen hat, weil ich mich gerade so durchscrolle zwischen dem, was die so sonst Zeitungen gemacht haben oder halt Musik und APEC und jada, jada. Aber hier, Skriptorium ist tatsächlich auch auf meiner Wishlist.
Da siehst du.
Guckst du mal an.
Vielleicht hast du ja Lost Levels gehört. Möglicherweise. Und hast es dann darauf deswegen draufgepackt.
Bestimmt. Also meine Wishlist eskaliert jedes Mal, wenn ich unseren Podcast höre. Also im Zweifel schicke ich nächste Woche ganz viele Sachen.
Ja, ja. Sehr gut. Kommen wir von dem einen Papier zu einem anderen Papier. Und zwar mit Letter Lost, meinem zweiten Spiel. Und Letter Lost, das ist so eine Mischung aus First-Person-Beschäftigungstherapie und kosmischem Horror. Es ist entwickelt von Flat Nine Games und man spielt dort einen Postboten, eine Postbotin auf Carnim Isle. Und letzten Endes ist die Hauptaufgabe, Umschläge zu stempeln. Also man muss gucken, wo, in welchem Ort diese Leute wohnen. Dafür bekommen sie einen farblich kodierten Stempel dann drauf. Dann muss es den richtigen Schlitz einordnen und dafür bekommt man dann Geld. Später kann man dann auch noch Pakete stempeln. Die muss man vorher aber noch wiegen und scannen. Und wenn da alles passt, stempeln und abgeben. Und noch später kann man dann, oder muss man noch so ein bisschen in so einem Tetris-Menü so ein bisschen Pakete auf den Truck laden. Und wenn man das richtig macht, kriegt man auch Geld. So. Und natürlich muss man auch ein bisschen Kunden betreuen, ein bisschen Kundengespräche führen, die dann so am Fenster stehen, so ganz ominös mit so einer Silhouette. Und dann klickt man da drauf und dann tauchen die aus dem Nebel so auf. Und bis jetzt klingt das noch nicht so krass nach Cosmic Horror irgendwie. Ne? Klingt so nach, ja, es hat irgendwie so eine verschlafenes Städtchen auf irgendeiner Insel. Und da ist man halt Postbote. Aber das erste Problem, dem man sich auseinandergesetzt sieht, wenn man dieses Spiel startet, nachdem man seinen Charakter erstellt hat mit Namen und so, und so ein bisschen auch, was ist deine größte Angst, was sind deine größten Stärken, was sind deine größten Schwächen? Da gibt es irgendwie so Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt auf das Spiel, aber die gibt es auf jeden Fall, diese Auswahlmöglichkeiten. Dann wacht man auf in einer Zelle. Man ist eingesperrt. So. Man macht aus so einer Strohmatte auf, guckt so, okay, guckt sich ein bisschen um. An den Wänden stehen eben so Tutorial-Hinweise, wie man sich umguckt, wie man rumläuft und so. Und dann muss man eben so einen Stein aus der Wand entfernen. Um diesen Stein herum sind überall so Kratzspuren von so Klauen. Da ist dann ein Schlüssel drin, dann sperrt man seine Zelle auf. So, dann ist man in so einem Gang. Und dann zum Beispiel, da gibt es dann Türen zu anderen Zellen, aber auch zum Beispiel zu einer sogenannten, das heißt dann irgendwie Chamber of Penance. So. Ist auch so, okay. Also eigentlich dachte man ja, man möchte nur so ein bisschen Briefe stempeln, ne? Und irgendwie Leute betreuen. So ungefähr. Sehr ominös. Und dann geht man so eine Treppe hoch, wenn man so ein kleines Rätsel gelöst hat, wie man diese Tür öffnet, hinauf in die Poststube, geht man die Treppe hoch, das Telefon klingelt, da ist dann Liv dran. Liv ist quasi die Vorgesetzte, die einen so begrüßt am ersten Tag. Hey, voll cool, dass du hier eingestellt wurdest. Wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich bei mir. Deine ersten Aufgaben sind das und das und das. Und dann kann man halt sagen so, ja, irgendwie schon weird, aber warum bin ich denn hier, ich habe mich hier beworben und auf einmal bin ich dann in so einer Zelle aufgewacht. Und dann waren die so, ja, okay, also vielleicht ist das nicht irgendwie so ein Luxushotel, aber Zelle ist schon ein bisschen krass. So, also sie, entweder tut sie so, als wüsste sie nicht, was los ist, oder sie weiß es wirklich nicht. So. Und wenn du halt wieder runter möchtest in dieses Dungeon, kannst du das nicht. Aber die Tür, hinter der der Abgang ins Dungeon liegt, ist eigentlich nur in so ein Schrank, wo irgendwie so Glühbirnen und sowas drin sind. Ne? Also so ein bisschen mysterious, ne? Irgendwie eine unheimliche Macht am Werk, und das zieht sich halt so ein bisschen so durch. Also es ist halt so zwei Ebenen. Du hast einfach diese total, ja, in Anführungsstrichen fast schon langweilige Ebene, wo du einfach halt wirklich nur Briefe stempelst, du kannst irgendwie ein bisschen Radio hören und so, mit den Kunden interagierst, und dafür bekommst du dann, wie gesagt, Geld, und das kannst du dann, in so einem Katalog kannst du dann zum Beispiel neue Beleuchtung aussuchen für dein Post Office, du kannst dir neue Stempel aussuchen, so schwere Metallstempel zum Beispiel, ne? Also einfach so ein bisschen Cosmetics, sag ich mal. Und auf der anderen Seite ist dann zum Beispiel auch sowas wie, du darfst nur bis 8 Uhr arbeiten, und dann wirst du quasi von so einer Macht in dein Zimmer gezogen. So, die offizielle Begründung ist, ja, das Management möchte nicht, dass du Überstunden machst. So, aber eigentlich ist da bestimmt irgendwas anderes dahinter. So, und auch so im Subtext immer so, bei Liv zum Beispiel schwingt so mit, ja, du kannst ja auch eigentlich gar nicht gefeuert werden, und du kannst aber auch gar nicht gehen. So, also du bist für immer jetzt in diesem Post Office gefangen. So, und deswegen, also man merkt schnell, dass eben diese Stempelei und so, dass das eben nur so ein bisschen, ja, so ein Vorsatz ist, ne? Also dass eigentlich das gar nicht das Spielziel ist, möglichst effizient zu stempeln, weil das Einzige, was du dann bekommst, ist eben mehr Geld, und mit diesem Geld kannst du dann irgendwie Sachen kaufen, die aber nicht dich voranbringen, so in den meisten Fällen. Und zum Beispiel einer der ersten Kunden, den du triffst, ist Amon, und Amon war wohl früher Postbote, selber, in dieser Filiale, und der kommt ans Fenster und sagt so, hier, wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Brief verschicken? Und dann so, Moment, ich bin der Postbote. So, möchtest du mir nicht einen Brief geben? Und dann eher so, okay, dann bin ich wohl hier an der falschen Stelle irgendwie. Also auch total verwirrt, der gute Mann. Und kommt quasi irgendwie so raus, dass er auch versucht hat, irgendwie zu entkommen aus dieser Postfiliale. Das aber nur so halb geschafft hat anscheinend. Weil er ja immer noch irgendwie, ne, die Neuen einweist, sag ich mal. So, und genau, dazu kommen noch so ein paar so Mini-Quests von den KundInnen teilweise. Das soll dann zum Beispiel eine Person sucht halt irgendwie nach einer Vermissten, die dann sagt, okay, ich habe hier so ein paar Flyer, kannst du die bitte irgendwo an irgendwelche Adressen verschicken, sage ich jetzt mal. Es gibt auch ganz, ganz viele kleine Rätsel, so Mini-Rätsel in diesem Raum verteilt. Also es gibt dann zum Beispiel verschiedenste Schubladen, und du musst halt die Schubladen in der bestimmten Reihenfolge öffnen, und dann bekommst du, wenn du es richtig machst, dann bekommst dann angezeigt, es wurde irgendwie eine mysteriöse Sequenz, wurde zurückgesetzt, und dann musst du die Sequenz irgendwo eingeben. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo man die eingibt. Das naheliegendste ist ja das Telefon eigentlich, weil man da auch nur 4 Nummern wählen kann auf dem Telefon, hat aber nicht funktioniert. Genau. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, weil bei manchen dieser Rätsel ist halt nicht klar, was der nächste Schritt ist. Und das ist teilweise so ein bisschen, also ich finde, da ist die SpielerInnenführung nicht gut genug, dass du halt manchmal Sachen wirklich so brute forcen musst und dann irgendwie alles auf alles probieren, weil du hast auch so ein Inventar, das du halt benutzen kannst. Also du kannst dann diese Schlüssel versuchen, irgendwie eine Tür zu stecken, und du hast auch noch so einen Brieföffner, mit dem du halt dann Pakete oder Briefe öffnen kannst. Dafür bekommst du natürlich dann auch Geldabzug, ne, wenn du die Briefe liest von den Leuten, weil Postgeheimnis und so. Ja, aber irgendwie, ich finde halt manchmal man stolpert so ein bisschen über die Lösung von diesen Rätseln, und eigentlich, wenn die Führung gut wäre, dann würde man ja nicht drüber stolpern, sondern so hingeführt werden, ohne dass es ihm zu offensichtlich wäre. Und ich finde, das ist halt so, das Spiel will halt relativ viel. So, also es ist halt relativ ambitioniert, auf den unterschiedlichsten Rätselarten und diesen Quests zwischendrin, und dann auch noch dieses Busy Work, das du irgendwie machen musst. Und dann, es sind so viele Fäden, die das Spiel meiner Meinung nach, also ich habe jetzt so 2 Stunden gespielt, bis jetzt noch nicht so richtig gut zusammenführt. So, und ich bin auch so ein bisschen, abgesehen von diesen Schubladenrätseln, wo ich, wie gesagt, nicht weiß, wo ich diesen Code eingeben soll. Ich meine, vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, ne? Weiß man nicht. Wenn jemand das Spiel gespielt hat und es besser weiß, Discord in den Feedback-Kanal. Genau, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Spiel irgendwie weiterspiele. Ich mag den Vibe so. Es ist halt so, dieses Insel im Nebel, irgendwas lauert im Nebel, so ungefähr, ne? Also diese ganze Idee vom kosmischen Horror setzt das Spiel schon ganz gut um bisher. Und bisher dankbarerweise ohne irgendeine Lovecraft-Erwähnung im Werbematerial, weil, ja, ich glaube, wir haben es ja schon diverse Male gesagt, es ist langsam mal gut mit diesem Menschen, diesem menschenverachtenden Menschen zu werben, so in seinen Spielen. Genau. Also ja, vielleicht muss ich noch so ein bisschen in den Groove kommen. Vielleicht auch die Temperaturen spielen irgendwie eine Rolle, dass ich einfach bei What's the Password noch genug Denkkapazität hatte und da jetzt aber nicht mehr so, um die Zusammenhänge zu erkennen. Aber bisher hat es mich noch nicht so ganz gehuckt. Aber ich gebe mir auf jeden Fall noch eine Chance. Aber genau, ja, noch nicht ganz überzeugt.
Weil du meintest, dass es eigentlich so führt. Weil kann man dann, wenn man mit den Leuten redet, oder würdest du sagen, kannst ein Gefühl dafür kriegen, wer eventuell wichtig oder relevant genug ist, als dass es sich lohnen würde, dessen Post zu lesen, um zu sehen, ob es um mich, oder ist das auch relativ?
Ja, also es ist manchmal so ein bisschen irreführend. Also du bekommst jeden Tag auf so einen Stapel Briefe von irgendwelchen Leuten, die an irgendwen gehen, also ohne dass sie an deinem Fenster sind. Tendenziell kann man natürlich sagen, okay, wenn jemand an dein Fenster kommt und klopft und sagt, dieser Brief muss verschickt werden, dass man dann sagt, okay, wenn der schon persönlich vorbeikommt oder die, dann vielleicht ist es sinnvoll, den zu lesen. Ich habe bis jetzt halt drei Charaktere getroffen, wo ich auf jeden Fall, wo man halt gut erkannt hat oder erkennen konnte, dass die irgendwie zu einer Quest gehören. So. Aber ja, also das ist halt auch so ein bisschen, also wie ich, also nach meinem Gefühl tauchen diese Charaktere dann auch so ein bisschen random ausgewürfelt auf, an welchen Tagen sie auftauchen. So. Und manchmal hast du halt dann irgendwie, weiß ich nicht, fällt es mir dann schwer, die Zeit zu füllen, weil ich irgendwie bei dem und dem Rätsel nicht weiterkomme. So. Und dann einfach so ein bisschen Leerlauf habe, obwohl das eh schon relativ, also diese Zeit vom Start deiner Schicht bis 8 Uhr abends, wo dann eben Feierabend machen muss, die vergeht eh schneller als gedacht. Also es sind vielleicht 10 Minuten im Spiel oder so, die du halt Zeit hast. Und ja, also ich habe auch schon hast so ein, zwei, ja.
Sorry. Hast du das Gefühl, dass es ein Cut-Off-Date gibt? Also irgendwie so ein, bis dahin musst du es gelöst haben, sonst passiert irgendwas? Oder ist es mir so ein, du bist halt gefangen und es wäre halt schön, rauszukommen?
Spoiler.
Ah, oh, okay, sorry.
Alles gut. Ich mach nur eine Spoiler-Ansage für die nächsten 30 Sekunden oder so, wenn ich da nicht spoilern lassen möchte. Es ist ein Time-Loop. Es ist eine Woche und dann fängst du von vorne an. Und du bist aber der Einzige, der weiß, dass du in diesem Loop bist. So alle anderen Liv sagt dann auch so, ja, nee, Moment, das ist nicht deine zweite, du hast doch erst deinen ersten Tag jetzt heute, das ist nicht deine zweite Woche. So. Also du bist der Einzige, der weiß, dass du in einem Time-Loop steckst.
Okay.
Genau. Also gehe ich mal davon aus, dass es keine Zeitbegrenzung so wirklich gibt. So, aber kann ich noch nicht genau sagen. Aber ja, ich gehe mal davon aus.
Ja, guck, ich habe jetzt schon voll Secondhand-Stress. Weil klingt total cool, sieht auch total cool aus. Aber es gibt ja wenig, was mich so sehr frustriert, wie Rätsel, die so ja, wie du schon meintest, so Brute Force oder so, wo ich halt einfach irgendwann anfange, alles anzuklicken.
Ja, ist ein bisschen schade. Also ich mag den Vibe so. Ich mag auch so, dass es auch visuell nicht ganz so poliert ist. Es sieht schon ganz gut aus, aber es ist auch so ein bisschen, hat auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen drittes Projekt in einer neuen Engine-Vibe. Also es ist auch nicht so ganz.
Ja.
Hat nicht so einen ganz eigenen Stil, wie ich finde. Aber ja. Also die Vibes, die passen.
Ja.
Aber irgendwie, ja. Man muss zu viel außerhalb der Rätsel rätseln, sozusagen.
Ja, sieht schon irgendwie ganz cool aus. Ja, da bin ich gespannt auf dein. Also wenn du es weiterspielst, was du davon hältst.
Das werde ich auf jeden Fall dann entweder im Discord oder hier kundgeben, ob Letterlost sich dann am Ende doch noch, man dann noch was rumgerissen bekommt.
In Anbetracht dessen, wie nah das an unserem Namen ist, musst du es jetzt eigentlich delivern.
Das stimmt, Letterlost Levels. Ja, aber wo wir gerade bei diesem gruseligen Vibe waren, da passt doch dein nächstes Spiel hervorragend dazu.
Ja, auch das, ich bin wieder zurückgefallen zu alten Spielen, es tut mir sehr leid, aber auch entdeckt, weil es eine Demo war, so, Cabernet, der Wein, so, ja. Und zwar ist das ein wirklich schönes RPG, in dem man Lisa spielt. Lisa ist gerade gestorben. Das ist kein Spoiler, weil das ist in die ersten 3 Sekunden. Man hört sein eigenes, seine eigene Beerdigung, kann dann so ein kleines bisschen beeinflussen, was man für ein Mensch war, wofür man sich interessiert hat. Aber die eine Sache, die unumstößlich ist, ist, dass Lisa eine der ersten Frauen war, die Medizin studiert hat. Es ist in einem nicht, zumindest wo ich bin, noch nicht weiter spezifizierten osteuropäischen Land. Aber so von den Personen kann man es dann schon einigermaßen zuordnen. Und Lisa wird dann wach in einem Keller, in dem sie eingesperrt ist. Muss dann schauen, dass sie da irgendwie rauskommt. Und endet auf einer Party, wo alle so ein kleines bisschen blutarm aussehen, um es mal so zu sagen. Und so die Gespräche sind auch alle so ein wenig, ach ja, immer diese niedlichen Menschen, so. Und da, also wie es dann kommen muss, hat man dann so einen schönen twilightige Unterhaltung, so von wegen, ach komm, du bist doch klug genug, du wirst es doch jetzt mittlerweile rausgefunden haben, was wir alle sind, so, ja. Und darf dann auch einmal so Bella-Style-mäßig sagen, ihr seid alle Vampire, so. Wo die Antwort dann ist, ja, du aber halt auch, so. Und das gesamte Spiel ist so ein bisschen Lisa, wie sie versucht, mit ihrer neuen Rolle als Vampir klarzukommen, damit klarzukommen, dass der Doktor sie deswegen in einen Vampir verwandelt hat, weil sie halt Medizin studiert hat und der einen Apprentice braucht, und zwar einen Apprentice braucht, der auch ein Vampir ist. Und die Comtesse gibt's noch, die im Endeffekt Wein unter dem Siegel von Wein Blut an Vampire verkauft, was auch nicht alle so gut finden. Man hat halt so diese ganzen Sachen im Hintergrund, aber eigentlich ist man vor allen Dingen erstmal damit beschäftigt, sich zu entscheiden, was für eine Art von Vampir man ist. Und da fand ich die Vibes wirklich cool, weil es nicht nur unglaublich cool aussieht, sondern weil die Gespräche, die man hat, und die Voice Actor auch wirklich ganz gut das hinbekommen, diese Gespräche über was für bist du, möchtest du deine Menschlichkeit bewahren oder wirst du dich komplett dem hingeben, dass du jetzt halt im Endeffekt ein zeitloses Lebewesen bist, dem eigentlich alles egal sein kann, was hier so das gemeine Fußvolk, das sowieso jetzt nur noch ein paar Jahre mehr hier ist, was die so beschäftigt, dass man da so diese Gespräche hat und es nie sich so richtig angefühlt hat wie ein, ich finde gerade diese Sachen, da habe ich immer so unglaublich Angst, dass es dann so pathetisch wird oder dass du so merkst, es hat jetzt jemand geschrieben, der den Vibe mag, aber nicht weiß, wie man dann so ein Gespräch schreibt, ohne dass es halt alles im Endeffekt so nach Plattitüden klingt oder einfach nur wiederholt, was man schon tausendmal irgendwo gehört hat. Und das fand ich echt ganz gut. Es gibt 1-2 Voice Actor, die waren, die kommen Gott sei Dank nicht so häufig vor. Und die anderen, die haben ihren Job echt gut gemacht. Was ich auch interessant finde, ist, dass man teilweise die Leute dann challengen kann, wenn sie halt eher nihilistisch eingestellt sind, also mehr dieses, wir sind Vampire, was interessieren uns die Menschen sind. Und dass du aber auch ein paar hast, die halt das Argument selber bringen und sagen, naja, also sich ein bisschen die Menschlichkeit bewahren, das ist schon wichtig, wenn du jetzt ewig lebst, weil was wirst du denn sonst am Ende sein? Das fand ich echt ganz cool. Fand auch bisher wirklich alle Charaktere interessant genug, als dass ich Lust hatte, mich mit denen nochmal zu unterhalten. Was ich relativ amüsant fand. Und ich frage mich wirklich, woran das liegt. Ich weiß nicht, das Team zusammengestellt war, das sich da teilweise damit beschäftigt hat, was jetzt nihilistisch ist und was jetzt menschlich ist. Es gibt so ein, zwei der männlichen Charaktere, die ich unfassbar arrogant und nervig fand. Und wenn du da dagegen hältst, dann wirst du automatisch als Nihilist eingesortiert. So, weil du nicht nett bist. Und da dachte ich mir so, boah,
okay.
Ehrlich jetzt?
Muss das noch sein, 2026?
Aber ansonsten, von diesen ein, zwei Mal, wo mir das bisher so passiert ist, war es echt cool. Ich habe da wirklich Spaß dran. Und das war halt so eine Sache, die hatte ich mir als Demo halt runtergeladen, weil es halt im Moment die Demo gibt und ich so ein bisschen gucken wollte, okay, welche Spiele schaffen es im Moment, mich genug zu hooken, als dass ich gewillt bin, hier zu sitzen und nicht einfach nur direkt von meiner Klimaanlage vor mich hinzuschmelzen. Und habe da wirklich direkt so dann das Spiel gekauft und weitergespielt, weil es halt einfach Spaß macht. Also die Story ist cool gemacht. Ich habe auch durchaus Lust rauszufinden, was da so noch dahinter steckt, was es für verschiedene Fraktionen gibt. Was ich auch krass finde aber ist, wenn man die verschiedenen Enden mitkriegen möchte, muss man, glaube ich, wirklich das mehrmals spielen, weil ich hatte alleine den ersten 20 Minuten oder so, hast du bei relativ vielen von den Gesprächen das Problem, dass du gewisse Optionen nicht auswählen kannst, weil du da schon unglaublich hohe Skills in einer der vier Gruppen haben musst. Also du hast halt am Anfang, wenn du gestorben bist und deine Grabreden da hörst, kannst du halt so ein bisschen sagen, okay, hat sie zum Beispiel als Kind gerne Geschichten geschrieben oder wollte sie schon immer in die Medizin gehen oder ist sie gut mit Menschen gewesen, war sie so ein Social Butterfly und was war das andere? Achso, und oder ist sie mehr so Artist, Musik und sonst was gewesen?
Aha.
So. Und ich glaube, bei dem Writer hängt dann auch immer noch Geschichte mit dran. Und du kannst am Anfang 5 für die jeweiligen Sachen verteilen. Ein paar Sachen sind aber einfach gesetzt. Das ist halt so, okay, du musst ein bisschen was in Science haben, weil du halt Medizin studiert hast. Und danach kannst du, glaube ich, allein in der Demo kannst du, glaube ich, zweimal leveln, dass du dann nochmal Teile verteilen kannst. Für manche der ersten Gespräche müsstest du eigentlich schon zum Beispiel 10 Punkte in einem dieser Skills haben.
Okay.
Was du im Endeffekt nur kannst, wenn du die während der Beerdigung schon entweder gemaxt hast oder direkt beim ersten Hochleveln alles nur da reingeworfen hast. Und ich hatte halt so am Anfang gedacht, als sie da so auf der Steam-Seite steht, dann auch so, ja, wenn ihr alle Enden sehen wollt oder alle Gespräche, dann müsst ihr halt schon mehrmals spielen. Und das sagen immer alle, aber ich finde, relativ häufig kann man so ein bisschen sehen, in welche Richtung es geht. Und ich fand hier aber krass, dass du halt gewisse Sachen von vornherein abgeschnitten hast. Ob das mich jetzt, der Mensch, der quasi fast nie was mehrfach spielt, wirklich dazu bringen wird, das dann nochmal zu spielen, weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie happy ich dann mit dem Ende bin, was ich erreiche. Und ob das dann ein Ende ist, wo ich mir denke, okay, also ich finde, so ein Ende gut hinzukriegen, das ist echt nicht häufig, dass Spiele das schaffen, aus irgendeinem Grund. Häufig ist die Journey dahin das, was wirklich enjoyable ist, und dann ist das Ende so, naja, okay. Wenn die das jetzt richtig drauf haben, und ich bei dem Ende dann sage, okay, nice, jetzt möchte ich wissen, was es sonst noch so gibt, dann vielleicht.
Ja.
Aber bis dahin habe ich einfach unglaublich viel Spaß mit Lisa und so die Sachen, die man so als Skills hat, die man ausprobieren kann. Ist halt dieses Typische, ne? Also der Rest ist nicht so überraschend. Man kann sich halt in eine Fledermaus verwandeln.
Klar.
Und ein bisschen andere Sachen dann erreichen. Oder man kann Menschen beeinflussen. Zum einen, damit man von ihnen trinken kann, aber auch so ein kleines bisschen. Eine der ersten Sachen, die man machen kann, ist zum Beispiel dem Chauffeur der Comtesse zu sagen, dass er weniger trinken soll. So, weil er halt im Endeffekt Alkoholiker ist. Das fand ich schon ganz interessant, dass man so eine Sachen auch noch machen kann. Da würde mich dann auch interessieren, was am Ende wirklich passiert. Man kann natürlich auch, das war dann die menschliche Variante, man kann sich auch komplett nihilistisch verhalten und sagen, trink doch noch mehr oder fang an zu stehlen oder so. Aber ja, also die Sachen finde ich noch ganz cool, aber das war so, das war jetzt nicht das, was mich groß überrascht hat. Die Unterhaltung, dass die wirklich gut funktioniert haben und der Vibe gut war und dass die Voice Actors so gut waren. Das waren die Sachen, wo ich mir dachte, ja, okay, nice. Das trägt tatsächlich den Vibe dann auch, das kann man machen.
Ja. So. Ja, spannend. Ich fand's auch so richtig interessant, aus so einer technischen Perspektive, dass sie halt so ein, naja, so ein 2D-Zeitscrolling-Rollenspiel gemacht haben. Irgendwie. Das sieht man ja auch nicht so häufig, ne? Also es ist ja häufig so isometrische Perspektive oder direkt Third Person irgendwie, ne? Aber...
Guck, das Ding ist, jedes Mal, wenn ich so RPGs für Lost Levels spiele oder damals, als ich welche für Super Level oder so gespielt habe, das waren fast immer 2D-Sidescroller. Das fällt mir überhaupt nicht so auf, weil ich dann immer so, ja, ist okay, ich spiele mal wieder ein. Aber ja, klar. Also ich meine... kommt nicht mehr so häufig vor.
Ja, das ist klar. Das ist einfach ein Wiebke-RPG, ne? Das ist einfach so dein
Ding. Das ist schon sehr mein Vibe, muss man sagen. Also das war schon ein großer Treffer.
Ja, voll. Aber auch spannend, dass ja auch so, ne, also irgendwie Vampire als Hauptcharaktere ist ja auch mittlerweile auch sehr, sehr gängig, auch in so Rollenspielen, ne?
Total.
Also, ist schon...
Deswegen war ich am Anfang, darum habe ich auch so echt erstmal nur die Demo gemacht, weil ich mir dachte, boah, Vampire haben wir jetzt mal so langsam.
Ja, das muss schon
zünden. Und
meistens
sind die dann echt nicht so gut gemacht.
Ja.
Und hier haben sie halt, weil die Charaktere einfach funktioniert haben. So, ja, okay, sie ist, Vampir ist mehr so, das ist halt Framework, aber jetzt nicht das einzige Merkmal für mich zumindest gewesen. Darum hat es dann wahrscheinlich funktioniert, weil sie sich nicht nur darauf ausgeruht haben.
Voll. Ja, das wichtigste Learning natürlich aus Cabernet ist ja gerade in diesen Tagen, wenn es um Wasser oder sowas geht oder Tee, dann viel trinken. Dann auf jeden Fall mehr trinken. So. Das ist dann die menschliche Wahl, nicht die nihilistische Wahl. So, wie du auch schon direkt vormachst, wie alle, die den Videopodcast gucken, es gesehen haben und ich natürlich auch hier, ne? Schönes Glas Zitronenwasser.
Ist ganz dringend. Also, meine.
Ist wichtig.
Ich habe vorhin die Klimaanlage halt einfach so durchballern lassen, damit die jetzt nicht so laut ist.
Ja.
Aber es steigt jetzt so ein bisschen und deswegen brauchte ich gerade kalt.
Völlig legitim. Wir sind ja auch auf der Zielgerade, von daher ist es ja auch so in Ordnung.
Ich bin aber richtig gespannt für deins jetzt.
Ja, genau. Vorher noch ein ganz kurzer Nachklapp. Ich hatte ja über das Gothic Remake gesprochen.
Ja.
Und ich habe es jetzt beendet nach 45 Stunden. Oha. So, also schon ein ordentlicher Brocken. Und die haben schon einiges verändert tatsächlich, so an der Struktur des Spiels und noch so ein paar neue Quests mit reingeschoben und ein paar neue Charaktere und so. Aber letzten Endes ist es schon richtig, richtig gut geworden. Also auch sehr, trotzdem sehr nah am Original.
Mhm.
Gerade was die Hauptstory angeht, den ganzen Endkampf fand ich tatsächlich tausendmal besser als im Originalspiel, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt schon sehr, es ist sehr modern inszeniert, das ganze Ende, sage ich mal. Weil ich meine, im Original, da hattest du ja diese Armee von Novizen, die du besiegen musstest und dann diese Dämonen, die aufgetaucht sind, als du die Schläferherzen durchbohrt hast, und im Remake haben die sich ja schon ganz, ganz, ganz neue Sachen einfallen lassen. So, cool. Ich will natürlich nicht spoilern jetzt, aber das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Und lohnt sich. Ich hatte auch so ein paar, aber das ist auch Gothic, ich hatte auch so ein paar Bugs, wo ich mir dachte, Leute, dafür, dass ihr so lange daran schraubt, so, ne, und nochmal den Release verschoben habt dreimal. Aber gut, so ist das halt manchmal, ne? Manchmal sind es halt die kleinen Sachen, die man dann übersieht, wenn man so im End-Crunch ist. So, von daher, die sind ja auch gut dabei bei den Patches.
Ich hab's mir beinahe gekauft wegen dir. Und dann stattdessen habe ich dann diese Woche endlich mal mein Oblivion Playthrough weitergespielt, weil auch das wartet immer noch darauf, dass ich jetzt das Remastered endlich mal fertig spiele.
Ja. Ja, erstmal das eine fertig machen, ne? Dann das nächste. So. Gut, aber kommen wir an dieser Stelle zu den Leckerlevels. Und ich hatte ja zwei Sachen in so einem Dokument drinstehen. Ich habe mich für das das Literarische entschieden.
Ich habe mich auf beides gefreut.
Das andere kommt dann das nächste Mal. Ja. Wiebke weiß dann quasi schon Bescheid, was beim nächsten Mal kommt. Aber ich möchte ganz kurz über Mood Machine sprechen. Und zwar Mood Machine ist ein Buch von der Musikjournalistin Liz Pelly. Das kam Ende 2025 raus und da beschäftigt sie sich mit Spotify. So, der Untertitel ist auch The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist. So, also es ist ein bisschen so, der Tone ist gesettet. Es ist ein kritisches Buch, das sich kritisch mit Spotify und Streaming generell auseinandersetzt. Und wo ich, der ja auch sowohl im Tech-Bereich als auch im Musikbereich journalistisch tätig bin, auch noch einige neue Sachen gelernt habe, gerade über diese Plattformen. Zum Beispiel, dass halt Spotify eigentlich gegründet wurde. Die Idee dahinter war, wir brauchen irgendwas, was Traffic erzeugt für unser Anzeigennetzwerk. Das war die Idee hinter Spotify. Also Daniel Ek, der ja nicht mehr CEO ist, aber der einer der Gründer von Spotify, der kam halt aus dem Anzeigen-Business. So. Und die Wahl fiel auf Musik letzten Endes, nicht weil sie gesagt haben, hier, wir sind jetzt für die anderen, also wir sind jetzt die Rebellen, so. Und wir machen irgendwie den großen Angeboten von den Majors, weil die hatten ja auch so Streaming-Angebote schon damals, Anfang der 2000er, im Angebot nach Napster und LimeWire und so. Da gab es ja auch so kommerzielle Streaming-Angebote von den Plattenfirmen selbst. Sondern die haben sich einfach dafür entschieden, naja, Musik ist halt, die Dateien sind relativ klein, das kostet nicht so viel, die zu hosten und die zu streamen, deswegen machen wir es Musik. So. Also das war der einzige Grund. Das war irgendwie schon so, das bereitet eigentlich schon die Szene vor, dass es bei Spotify niemals um Musik gegangen ist. So, ja. Sondern einfach nur darum.
Das erklärt so viel.
Ja, so, es ist von Anfang an darauf ausgelegt gewesen, so, irgendwie, ja, auf Werbung sozusagen ausgelegt. Und bei der Türe dieses Buches, also sie macht das wirklich sehr gut, sie hat halt, sie zeigen es halt historisch so ein bisschen nach, wie sich Spotify entwickelt hat. Und vor allem auch eben mit dem Fokus auf so Playlists. So am Anfang war es ja eben, haben die ja tatsächlich im großen Stil so Playlist-RedakteurInnen angeheuert, die dann diese Playlist manuell bestückt haben. So, aber auch da war der Werbegedanke mit drin, weil natürlich konnte man dann irgendwie von Labelseite sagen, hier, guck mal, wie ihr irgendwie unsere Songs da besser platziert bekommt für gegen Geld XY. So. Später wurde das dann, diese Playlist halt so ausgebaut, dass es ein Stück weit algorithmisch auch war. Und dass dann der Editorial-Teil vor allem das war, dass man versucht hat, mit Firmen Verträge zu schließen, die dann günstiger Songs produzieren. Also nicht dann natürlich nicht sowas wie irgendwelche, also es war meistens halt dann so Functional Music, also sowas wie diese Lo-Fi Beats to Study and Chill tun, ne? Das ist so dieser also ne, das Ding für so Functional Music einfach, ne? Einfach so Background-Musik. Hat sich auch schnell gezeigt tatsächlich, dass viele Leute, die meisten Leute, die Spotify nutzen, das eben nicht nutzen, um irgendwie das Album von irgendeiner Band zu hören oder von irgendeinem Künstler, sondern halt wirklich, um diese Background-Musik zu haben, ne? So, um zu arbeiten oder sonst irgendwas zu machen. So. Und danach wurde es natürlich irgendwie ausgerichtet. Danach ist dann irgendwie die Idee entstanden, okay, wir machen Playlists nach bestimmten Stimmungen. So. Irgendwie nach Energized und irgendwie Chill und was auch immer so, ne? Spannenderweise auch, das hat sogar schon damals Thomas Edison gemacht, der Erfinder des Phonographen. Da gab es Projekt oder so eine Produktreihe Music for Moods. Das war im 19. Jahrhundert schon. Ende des 19. Jahrhunderts. Da wurden quasi schon so pseudowissenschaftlich versucht zu belegen, dass bestimmte Musik bestimmte Stimmungen fördert. So. Und das ist schon so alt, dieses Konzept. Das fand ich auch irgendwie super interessant. Mhm. Und sie macht auch, also nachdem sie diese Geschichte eben so nacherzählt, historisch macht sie immer ganz interessante so Abzweigungen. Zum Beispiel geht es halt um einmal auch so um Music, was ja so dieses so Fahrstuhlmusik ist sozusagen. Das war ja auch ein richtiges Business damals. Also, da wurden ja auch Millionen von Dollar mitgescheffelt. Dann auch so ein bisschen in die Richtung, eine Definitionsversuch, was ist überhaupt Indie im Musikbereich? Ne? Oder auch sowas wie, warum es auch in Bezahlabos immer noch eine Art Werbung auftaucht, eben durch diese Playlisten zum Beispiel. Die sind ja auch, das sind ja auch Werbeplatzierungen so gesehen, ne? Also auch so ein bisschen dann eben diese Verknüpfung zu Payola von damals, was ja im Radio war, ne? Die Labels zahlen, die Radiostationen spielen die Musik, so, wurde irgendwann dann verboten, aber Spotify ist ja auch so ein bisschen moderne Payola. Und das, was ich so mitgenommen habe aus diesem Buch tatsächlich, ist eigentlich eine ganz traurige Erkenntnis, und zwar, dass das Plattformzeitalter, ne? Also Social Media, Musikstreaming, Videostreaming, dass das im Endeffekt auf den Punkt hinführt, dass wir alle darauf getrimmt werden sollen, uns zu isolieren eigentlich so. Ne? Das ist quasi durch den Hyperindividualismus, dass die Playlist ist genau auf dich zugeschnitten, das ist deine Playlist, so, die ist nur für dich gemacht. Und diese ganzen Empfehlungsalgorithmen, die sind auf eine Art natürlich, muss man sagen, gut, weil man natürlich dadurch auch neue Musik entdecken kann, so. Aber wie diese Algorithmen genau funktionieren und dass dann natürlich dann auch Sachen hochgespült werden, die dann vielleicht, wo dann eben vielleicht Spotify einen Deal mit dem zuständigen Label hat, dass sie eben weniger zahlen müssen, weniger Lizenzgebühren an das Label und dafür das Label eben dann eine höhere Platzierung bekommt bei diesen Empfehlungsalgorithmen in irgendwelchen Playlists und so. Das ist halt wirklich so ein abgekartetes Spiel und das ist echt so ein bisschen traurig, dass eigentlich diese Idee, mittlerweile ja auch Social Media, ne, also die For You Page, die For You Algorithmen und so, ne, das ist ja auch einfach darauf getrimmt, ihr sollt eigentlich im Idealfall nicht mit anderen Leuten interagieren, sondern mit Inhalten. So, mit Inhalten, mit, für die dann zum Beispiel Creator oder Labels oder sonst irgendwer eben Geld zahlt, um diese Inhalte bevorzugt gepusht werden. So, da geht es dann nicht mehr um die Connection zwischen dem Influencer, der Influencerin, dem Musiker, der Band oder auch von mir aus den FilmemacherInnen, so, sondern es geht halt wirklich darum, du sollst genau das bekommen, was der Algorithmus denkt, dass du gut findest und dieser Community-Aspekt geht da irgendwie voll verloren. Das ist irgendwie so eine sehr traurige Erkenntnis, weil eigentlich gerade soziale Medien ja auch dafür gedacht waren, eigentlich eine Connection zu schaffen. So. Und also für mich ist da wirklich so, dass das Learning raus irgendwie, also nutzt Streaming, um Sachen zu entdecken. So. Wenn es geht, dann kauft die Sachen irgendwo, eure Lieblingsplatten, kauft die irgendwie, ob es irgendwie digital ist bei Bandcamp, da sind die meistens auch noch günstiger als auf CD, das heißt halt im Jahr ein Zehner für ein Album oder ein Fünfer, manchmal auch bei kleineren Bands. Wenn ihr unbedingt Background braucht, dann hört einfach Radio, so, also da gibt es ja auch irgendwie genug Sender, Internetradio zum Beispiel, wo man sagen kann, okay, die spielen halt einfach die ganze Zeit nur irgendwie Jazz von mir aus, so. Und vor allem, ich meine, gerade im Musikkontext ist es natürlich einfacher als jetzt irgendwie im Filmkontext vielleicht, aber geht auch einfach mal auf kleine Shows so. Von kleinen Bands. So, ne? Also es gibt, ihr könnt davon ausgehen, sobald ihr in einer einigermaßen großen Stadt ab, weiß ich nicht, 50.000 EinwohnerInnen vielleicht wohnt, so, da gibt es dann zumindest bestimmt einen Laden, wo kleinere Konzerte stattfinden. Auch die werden weniger, weil auch da arbeitet man natürlich dagegen, dass diese kleinen Läden weiter bestehen können, weil die eben den Finanzierung fehlt, das Interesse einfach fehlt, natürlich auch teilweise das Geld fehlt. Klar, wir müssen ja alle irgendwie mit gestiegenen Lebenshaltungskosten kämpfen und natürlich ist ein Konzertticket vielleicht so ein Luxus für viele Leute. Aber auf der anderen Seite halt, keine Ahnung, wenn ihr wisst, okay, ich mag diese Musikrichtung und ihr seht, okay, da ist irgendwie eine DIY-Show für einen Fünfer-Eintritt mit lokalen Bands, die Musikrichtung gehen, die ich mag, schaut mal vorbei. So, weil ein Fünfer, würde ich behaupten, so eine 5-Euro-DIY-Show im Monat kriegt man, glaube ich, unter ins Budget in den meisten Fällen. Und da entsteht da Community. Ja, das steht halt, da, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, die Bands anguckst, vielleicht mit Leuten ins Gespräch kommst, vielleicht mit den Bands ins Gespräch kommst, in ihrem Merch-Tisch oder so. Und das ist halt einfach das, was so durch so Musikstreaming-Dienst einfach voll verloren geht. So, wenn man sich einfach nur noch mit sich selbst beschäftigt, mit dem, was einem da reingespült wird. Und ja, es ist natürlich mehr Aufwand, es ist bequemer, natürlich einfach zu sagen, hier Spotify, spiel mir meinen wöchentlichen Mix ab. So, du kennst mich ja so gut mittlerweile schon, du weißt ja, was mir gefällt. Aber ich weiß nicht, wenn man wirklich, es ist eine Sache, wie man auf diese Sachen blickt. So, ne? Wenn man sagt, okay, ich möchte nur Hintergrund. So. Mir ist es gar nicht so wichtig, so die Bands kennenzulernen oder so. Ich möchte nur Hintergrund. Dann, okay, klar, von mir aus, nutzt weiter Spotify und streamt so. Aber wenn ihr wirklich irgendwie Interesse an Musik habt und nicht nur an Beschallung, kann ich es nur empfehlen. Also ich meine, ich bin natürlich auch so ein bisschen biased. Ich komme aus der DIY-Musikszene, habe irgendwie lange Shows veranstaltet, bin immer in Bands gewesen und so, aber das gibt einem schon was. Man baut auch Netzwerke auf zu Leuten irgendwie. Und ja, also gerade weil so die sozialen Medien immer unsozialer werden, ist das, glaube ich, echt viel wert, solange es diese Räume noch gibt, die auch irgendwie zu nutzen, zu supporten. So. Rant over. Aber ja, das war das, was ich mitgenommen habe aus dem Buch irgendwie, dass man nochmal für mich selbst auch nochmal festgestellt habe, okay, einfach, wenn es das Zeitkonto erlaubt, mehr auf irgendwie kleinere Shows gehen und vielleicht da dann die neue Lieblingsband entdecken, die dann vielleicht einfach eine lokale Band ist, die irgendwie 300 Fans hat, so, aber vielleicht machen die richtig, richtig geile Musik. So, und das weiß man halt vorher nicht. Das weiß man halt eben nicht durch Spotify. So, weil die landen nicht auf irgendeiner Spotify-Playlist. So, warum auch? Ne?
Ja.
Ja. So.
Ich hasse Spotify mit einer Inbrunst. Ich habe es immer nur so sporadisch gehabt. Ich habe es jetzt aktuell, weil es noch das bezahlbarste Abo ist, wenn ich etwas haben möchte, wo keine Nachrichten, keine Werbung ist, wenn ich was für die Hunde anmachen möchte, während ich weg bin. Ansonsten hat Spotify es bisher, glaube ich, noch nie geschafft, mir gute Sachen vorzuschlagen. Es wird jetzt immer mehr AI-Bullshit mit reingespült, wenn du also könnte ich ausrasten. Von daher, ich muss ja, also das finde ich tatsächlich, ich hasse es ja auch, dass du bei so diesen ganzen Social Media wie Instagram und so, du siehst ja deine Leute nicht, außer du suchst, wählst wirklich aus, du möchtest die chronologische Timeline und das musst du jedes Mal wieder neu machen. Der einzige Vorteil, dass mir da andauernd irgendwelche anderen Leute jetzt reingespült werden, ist, dass ich mittlerweile unglaublich viel Musik durch random Ads auf Instagram finde. Aber nicht auf Spotify oder so. Witzig übrigens, dass du das mit den Shows gesagt hast, weil also in Hongkong gibt es nicht viele Sachen, wo man hingehen kann. Also viele von den Bars oder wo man so tatsächlich mal zu einer Show gehen kann, das ist unglaublich viel Cover-Music, was ich meh finde immer.
Ja.
Und es ist echt nicht, also Hongkong hat es nicht so mit Musik. Aber tatsächlich ist das hier eins der Shirts, die ich hier bei einem von den, ich wohne hier jetzt seit Jahren, bald 6 Jahre. Ich war auf 4 Konzerten in der Zeit.
Okay, krass, ja.
Hier ist echt nichts los, aber eins davon war das hier, The Ocean, und da habe ich relativ viel danach dann auch mit denen gequatscht, und die waren halt auch so pure Zufall, dass sie da gelandet sind. War super schwierig, um was zu finden. Ja.
Ja.
Hongkong ist nicht so nice, was das angeht.
Ja, leider. Klar, das ist natürlich auch, also muss natürlich auch zu sagen, ne? Ich meine, ich wohne in Hamburg. Da gibt es halt an jeder Ecke irgendwie jeden Tag irgendwie eine Show, so ungefähr. Ja.
Als ich in Lübeck gewohnt habe, ich bin dann dauernd nach Hamburg. In Hamburg kannst du ja wirklich, also echt immer nice.
Ja.
Aber ja.
Ja. Und ich meine, im Zweifelsfall, ist noch mehr Aufwand natürlich, aber selber Shows veranstalten geht natürlich auch, ne? Also man kann es ja immer versuchen, so, ne? Ja. Keine Ahnung. Gehen irgendwie bei der nächsten Kneipe mal anklopfen und fragen, hier, wie ist das denn? Ginge das denn? Was sagen die Nachbarn? Kann man irgendwie hier Shows veranstalten? Dann einfach mal versuchen. Ich meine, das macht man bis zu einem bestimmten Alter auf jeden Fall, fängt man damit an, aber irgendwann denkt man sich so, okay, bist du vielleicht zu alt dafür, aber vielleicht die jüngeren Leute, die uns zuhören, vielleicht haben die noch Motivation, sowas zu starten. So, und ich meine, irgendeine Kneipe, wo man mal anfragen kann, die gibt's wirklich überall.
Ja, stimmt. So, ne? Ja.
Also,
das stimmt.
Da muss man dann das einfach mal vielleicht versuchen. Genau. Und wie gesagt, ich möchte auch gar nicht so, also ich finde Musikstreaming so für die Discoverability, um Sachen zu entdecken, wenn man wirklich aktiv selber sucht, so, und nicht in diese Mixe nutzt, das kann schon sinnvoll sein, weil natürlich, aber also es sollte nicht da enden, finde ich. Also sollte nicht irgendwie damit enden, dass man sagt, okay, man packt irgendwie dieses Album in seine Playlist und das war's dann, wenn es einem wirklich gut gefällt, natürlich. Ne? Wenn man sagt, man hört irgendein Album und dann denkt man sich, ja, okay, war ganz nett, dann muss man es natürlich auch nicht kaufen, klar. Und dafür ist natürlich Musikstreaming auch gut gedacht, so. Und es gibt ja auch durchaus Projekte, so kleinere Projekte, die versuchen so ein bisschen sowas aufzuziehen, was irgendwie, wo dann die KünstlerInnen mehr ausbezahlt bekommen zum Beispiel, wo das dann irgendwie so kooperativ organisiert ist. Da gibt's schon auch so Streaming-Projekte, aber die sind alle halt sehr klein. Da mussten sich halt die Künstler selber aktiv anmelden. Das ist halt nicht über so einen großen Musikvertrieb, wie es ja auch viele gibt, die dann einfach das automatisch einspeisen, irgendwie bei Apple Music, bei Spotify, bei Deezer etc. Also ja. Ich sehe auf jeden Fall den Wert da drin, aber ich bin mittlerweile eigentlich der Meinung, das kann nicht, wenn man wirklich bestimmte Bands, Platten, KünstlerInnen gut findet, das kann nicht das Ende sein. Das muss man dann irgendwie noch anders gucken, damit man da so ein bisschen seine Wertschätzung ausdrückt, ob es man irgendwie dann auf Shows geht oder ob man irgendwie Platte tatsächlich kauft, ob jetzt irgendwie physisch oder digital. Genau. So. Ja. Das haben wir aus dem Gaming-Podcast einen Musik-Podcast gemacht für 20 Minuten gefühlt.
Das liegt aber daran, weil du diesmal kein Musikspiel vorgestellt hast. Deswegen, es musste irgendwo anders
stimmt.
hin.
Also
es
Musik muss immer. Musik muss mit, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, aber mit deinem Lecker-Level kannst du ja nochmal so ein bisschen es in eine andere Richtung drehen, Richtung Heimwerker-Podcast, oder?
Ja, kann ich. Ich mache es tatsächlich auch kurz. Ich habe einfach nur, also das letzte Mal hatte ich ja gemeint, so von wegen Urlaub zu Hause ist eigentlich mal ganz nice. Hatte das jetzt endlich. Und mein Urlaub zu Hause ist dann aber, wie du gerade schon gesagt hast, so ein kleiner Heimwerker-Urlaub geworden. Und ich vergesse jedes Mal wieder, wie einfach es ist, viele Sachen selber zu bauen.
Mhm.
Also auch nicht so im Sinne von, ich habe mir was gekauft und dann schraube ich das zusammen, sondern ich habe da eine Ecke, da möchte ich eine spezifische Größe von irgendwas hin haben und dann baue ich mir das in der Größe, die ich das da haben will, mhm. aus dem Holz, aus dem ich das haben möchte und male das im Zweifel noch an, wie ich das haben möchte. So, mhm. ja. Und ich vergesse immer wieder, dass es schon mit relativ wenig Tools machbar ist und auch mit relativ wenig Zeit machbar ist. Und wie viel wie viel besser ich die Sachen dann finde oder wie viel mehr es mir gibt, als wenn ich stattdessen irgendwo hingegangen bin und mir wieder so ein überteuertes, zusammengepresstes Regal gekauft habe, was halt einen Umzug überlebt oder so.
Mhm,
und weiß ich nicht. Ich finde, gerade wenn man so Apartment, also so eine Wohnung wohnt, und auch vielleicht in kleinen Wohnungen wohnt oder viel umgezogen ist oder so, gewöhnt man sich irgendwann so an diese Sache von wegen, ja, ich habe die Sachen halt irgendwo gekauft. So früher, mhm. als ich auf dem Dorf groß geworden bin, man hat ein Haus gehabt, man hat einen Heimwerkerkeller gehabt. Natürlich haben wir dann Sachen selber gebaut, weil wir ja den Platz hatten und mein Vater hatte halt einen kompletten Raum voll mit irgendwelchen Tools. Also was auch immer du haben wolltest, findest du schon. Aber ich merke jetzt halt immer wieder, ich habe jetzt zwei Tools im Endeffekt und ansonsten eine Kiste mit Winkeln, Schrauben, was auch immer, was ich jetzt so angesammelt habe. Und im Endeffekt reicht's. So, ich habe eine Gartenkiste, die ich draußen habe. Das ist dann mein, ich lege es drauf und schraube oder säge da drauf. Und es ist echt alles nicht so schwer. Aber ich glaube, man vergisst ganz schnell, dass man fähiger ist, als man denkt und wie viel man auch einfach nochmal umbauen kann oder reusen kann, was ja auch jetzt aus einer umweltfreundlichen Perspektive nicht die schlechteste Sache ist.
Das ist wahr.
Weiß ich nicht. Das war so ein kleines, das kann ruhig mal jeder ein bisschen mehr an sich glauben, dass, wenn ich das hinkriege, ohne dass ich mir irgendwie was dabei tue, ja, dann kriegt das fast jeder hin.
Mhm. Ja, und das ist ja quasi auch der Kleber zwischen den beiden Themen, weil, ne, zum Beispiel selbst Shows veranstalten, das ist auch, wirkt auch dann vielleicht wie eine unüberwindbare Aufgabe, einfach mal machen, so, ne, einfach mal mehr machen, im DIY-Bereich. Genau. Ja, es hat auch, also wir haben ja auch in so einem Balkon katzensicher gemacht und da haben wir auch irgendwie selber Sachen zusammengebaut. Wir haben irgendwie so eine Teestange gebaut aus so einem Rohrverbinder, zwei Alurohren, damit wir das irgendwie so drüber spannen können und so, ne, und dann irgendwie an die Wand halt mit Silikon, weil Mietwohnen natürlich, ne, also kein Montagekleber, sondern was man da abmachen kann, halt so Haken reingeklebt, das dann irgendwie komplett verdingst, so, weiß ich nicht, meine Partnerin hat irgendwie die Balkonfliesen so zurechtgeschnitten mit einer Stichsäge, dass sie quasi halt genau auf den Balkon passen und so. Und das ist halt, klar, das dauert halt Zeit, aber das kann jeder so, ne? Ja. Also das gibt einfach Sachen, die einfach wirklich jeder machen kann und man muss sich einfach ein bisschen trauen. So.
Genau. Und ich meine, wenn ein, zwei Sachen mal zwischendurch schief gehen, so what, dann hast du das gelernt, wie du es am nächsten Mal anders machst und dann läuft das schon.
Ja, so. Ganz genau. Das ist auch ein schöner Punkt, um den Podcast zu beenden. Einfach mal machen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört oder gesehen habt, dann macht doch einfach mal Folgendes. Geht auf Apple Podcasts und gebt uns ein paar Sterne und vielleicht eine Textbewertung. abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, wenn ihr mögt. Lasst einen Daumen da, klickt die Glocke, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn neue Folgen kommen. Und ja, teilt auch da gerne den Account youtube.com/lostlevels, ganz einfach zu merken. Bis dahin findet ihr alle unsere Episoden auf lostlevels.de und auf Blue Sky sind wir ebenfalls unter lostlevels.de zu finden. Und nochmal ein Reminder, wenn ihr Anekdoten, Input habt, 200 Folgen Lost Levels, Lieblingsspiele, die ihr durch den Cast entdeckt habt, irgendwelche Anekdoten, wenn es um irgendwelche Diskussionen zwischen Daniel, Sonja, Christina, dir, Wiebke und mir geht, droppt das gerne per Sprachnachricht oder per Textnachricht in den Discord-Kanal. Und wenn genug zusammenkommen, dann gibt es einen kleinen Shoutout in der nächsten Folge. Genau. Wiebke, wo bist du im Netz unterwegs?
Oh, pass auf, das wird jetzt schwierig. Ich habe tatsächlich was Neues. Okay. Ich habe nämlich eigentlich mal meine Social Medias aufgeräumt und trenne jetzt eigentlich mal meinen Privatkram, deswegen jetzt nicht irritiert sein. Wer auch immer meine alten Sachen gefolgt ist, nicht wundern, wenn die nicht mehr öffentlich sind. Ich habe mein Oldschool-Account reaktiviert, der aktuell leer ist. Bitte nicht erschrecken. OG Spielkind bei Instagram.
OG Spielkind, und, okay.
Ja. Gibt's wieder. Ist leer, aber gibt's wieder.
Okay. Und wird befüllt irgendwann demnächst?
Wird befüllt. Das wird jetzt meine, damit ich aufhöre zu vergessen, was ich so gespielt habe und vor allen Dingen auch mal ein Follow-up posten kann mit, so jetzt bin ich fertig und so fand ich's.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist so ein guter Vorsatz. Einfach mal machen, ne?
Einfach mal machen. So, was man alles so schafft, wenn man immer eine Woche Urlaub zu Hause macht. Pass auf, das ist ein Throwback.
So. Ja, voll. mich findet ihr im kompletten Netz immer noch unter Thunderbird, ZNDTERBird, wie der Vogel. Wie immer natürlich an dieser Stelle vielen Dank an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihr findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen & Paper Rollenspielkanal mitvorteil. Wir sagen danke fürs Hören, bleibt lecker, passt auf euch auf, trinkt genug und bis zum nächsten Mal.